Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und hier ist Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute über Zoom-Semester in Schweden. Denn so könnten Erasmus und andere Auslandsaufenthalte noch für eine ganze Weile aussehen. Zu Hause in Bonn, Dresden oder Erlangen sitzen und nur online im Ausland sein. Wie wird Corona Auslandsaufenthalte für Studierende und Forscher verändern? Wir freuen uns, wenn Sie heute mitreden. Die Telefonnummer sage ich Ihnen gleich. Von wegen Studieren in Spanien, Party feiern in der Provence oder gemeinsam kochen in der Studenten-WG in Malmö. Wegen der Covid-19-Pandemie mussten viele Erasmus-Studierende und DAD-Stipendiaten ihre Auslandsaufenthalte abbrechen. Das betrifft auch mehr als 20.000 Studierende allein aus Deutschland. Auch viele Wissenschaftler in Austauschprogrammen mussten ihre Forschungsprojekte auf Eis legen oder zumindest verändern. Auslandsaufenthalte verändern sich durch Covid-19 grundlegend. Aber wie genau? Kriegen inzwischen ein Gefühl dafür, aber wie wird es in Zukunft aussehen? Das würden wir gerne heute wissen. Falls Sie davon betroffen sind, erzählen Sie uns davon. Falls Sie gerade planen, im Ausland zu studieren oder zu forschen oder sagen, naja, dann jetzt wohl eher nicht, erzählen Sie uns auch davon. Die Telefonnummer ist 00800 4464 4464 00800 4464 4464 ist die kostenlose Nummer unseres Hörertelefons. Wir rufen Sie zurück. Sie können uns aber auch mailen an campus@deutschlandfunk.de. campus@deutschlandfunk.de, anonym oder nicht anonym, gerade wie Sie wollen. Also, wir wollen wissen, wie machen Studierende eigentlich das Beste aus ihrem halb verlorenen Semester? Oder ist es vielleicht auch gar nicht halb verloren für Sie? Wie sieht es für das Wintersemester aus? Oder ist die Krise vielleicht sogar so eine Art Fast-Forward-Knopf, der zeigt, wie Studium oder Forschung an ausländischen Unis in Zukunft vielleicht auch aussehen könnten, nämlich digitaler oder virtueller. Mit mir diskutieren heute darüber Luisa Walz. Sie ist Masterstudierende in Mannheim, die ihren Auslandsaufenthalt in Rom abgebrochen hat, nach einem Monat und nun von Deutschland aus digitale Vorlesungen in Rom besucht. Jaiprato Mukherjee, Präsident der Justus-Liebig-Universität in Gießen und seit Januar auch Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. Hans-Christian Pape werden wir auch gleich hören, den Leiter des Instituts für Neurophysiologie an der Uni Münster und Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Und Christian Jäger, Leiter des EU-Büros der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Da ist er zuständig für die Bildungs- und Forschungsprogramme der EU, also auch Erasmus. Bevor wir richtig einsteigen in die Diskussion, lassen Sie uns noch einmal einen Blick nach Frankreich werfen. Dort standen im März viele deutsche Studierende vor der Frage, gehen oder bleiben. Meine Kollegin Susanne Krause hat Studierende getroffen, deutsche Studierende, die sich fürs Bleiben entschieden haben.
Maximilian Einhaus ist auf dem Weg zu seiner Freundin. Sie wohnt ein paar Häuser weiter auf dem Campus, aber wegen der Corona-Sicherheitsregeln dürfen die beiden sich nur außerhalb treffen.
Früher war das mal ein sehr offenes Haus hier und nun gibt es eben strikte Eingangskontrollen und ja, immer dieselben Gesichter.
Die Freundin nähert sich.
Ich heiße Mariette Pfister und ich studiere in Paris gerade im Master, das erste Masterjahr europäische Studien.
Die beiden bummeln über den Campus. Der liegt mitten in einem großen Park. Ein Glücksfall. Denn während der strikten Covid-Ausgangssperre durfte man nur einmal täglich eine Stunde spazieren gehen, im Umkreis von einem Kilometer. Während dieser zwei Monate sei ihm, sagt Einhaus, das Zeitgefühl etwas abhanden gekommen.
Vor 3 Wochen, da bin ich jeden Tag joggen gegangen. Das hätte ich mir vor 7 Wochen nicht vorstellen können. Oder wie lange ist es her? Naja, denn da hasste ich noch Joggen. Aber wie so viele andere bin ich nun eben auch ja, aus Verzweiflung zum Jogger geworden.
Als Mitte März in Frankreich die Ausgangssperre ausgerufen wurde, haben die beiden Deutschen kurz überlegt, zur Familie zu fahren. Doch weil er Fieber bekam, zog Einhaus es vorsichtshalber vor, sich im Wohnheimzimmer zu verbunkern. Seit 3 Tagen weiß er, damals hatte das Covid-Virus ihn erwischt. Glücklicherweise verlief die Infektion ohne Komplikationen. Als der Soziologiestudent mit Fieber im Bett lag, erhielt er, genau wie andere Bedürftige hier, von der Campusverwaltung kostenlose Lebensmittel, Wochenrationen. Und der französische Staat gab Studierenden, denen ein angemeldeter Nebenjob weggebrochen war, 200 Euro. Auch Mariette Pfister kehrte nicht nach Hause zurück, denn sie steckte mitten in der Masterarbeit und hätte bei der Familie nicht ungestört arbeiten können. Das Pärchen nähert sich einem imposanten Altbau. Absperrgitter blockieren den Zugang. Noch vor 3 Monaten gingen sie hier täglich ein und aus.
Weil da die Mensa drin ist, da ist auch ein Theater drin, was noch, ein schönes Café, viele andere Räumlichkeiten.
Eine Bibliothek,
natürlich. Und wie alle anderen Bibliotheken der Stadt auch, sind unsere Bibliotheken auch geschlossen.
Statt in der Bibliothek sitzt ein Haus zum Arbeiten nun öfter mal im Wohnheim-Wäscheraum an 2 Bügelbrettern. Denn im März wurden auf Order von Staatspräsident Macron Frankreichs Hochschulen bis zum Herbst dicht gemacht. Die Sommersemesterkurse finden im Internet statt.
Mein Semester hat sich irgendwie hauptsächlich online abgespielt. Die Mehrzahl der Lehrangebote sind schon irgendwie recht erfolgreich in den Online-Raum transferiert worden. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Nur das, was man so gemeinhin Nebensächlichkeiten nennt, wie irgendwie der Mittag in der Mensa oder das Bier am Abend mit den Kommilitonen und Kommilitonen, das fällt natürlich weg. Und für meinen Spracherwerb war das jetzt nicht so gut. Da sind diese Nebensächlichkeiten vielleicht fast genauso wichtig wie die Kurse an sich. Und die lassen sich eben nicht so einfach ins Internet verschieben.
Und wie es mit dem nächsten Semester weitergeht, ist noch unklar. Wir haben jetzt eine Mail bekommen, dass es statt Mitte September erst Anfang Oktober wieder weitergeht. Und es irgendeine Art von hybrider Lösung gibt, was die Kurse angeht. Also wahrscheinlich dann die großen Kurse online und die kleinen Kurse vor Ort, aber so ganz genau ist das noch nicht klar. Wir hatten in Nicht-Covid-Zeiten schon wirklich öfter Probleme, die letzten 2 Semester Räume zu finden. Öfter mal waren dann Räume doppelt belegt, weil es einfach nicht genug Räume gab. Und dann hat man irgendwie erst mal eine halbe Stunde irgendeinen Raum gesucht und war dann auf statt, wo eigentlich nur 20 Leute reinpassen, zu 40. Also wenn da dann am Ende nur 5 Leute drin sitzen sollen, wegen den Abstandsregeln, weiß ich natürlich nicht, wie die das machen wollen. Aber mal schauen.
Ja, mal schauen. Da sprach die Studierende davon, dass es eine hybride Lösung geben könnte, halb online. Irgendwann kommen dann auch vielleicht nochmal Präsenzveranstaltungen dazu. Christian Jäger, Sie leiten das EU-Büro der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Genau diese Unsicherheiten und dieses, ich weiß nicht, was da kommt, das landet ja jetzt vermutlich ganz oft bei Ihnen und auch bei Ihren Beratern. Diese hybride Lösung, ist das was auch für Sie das ist, was in Zukunft passiert, jetzt im Wintersemester?
Erstmal danke für die Einladung, Frau Pfister. Es geht sehr in die Richtung, also was wir an Signalen erhalten vom DAAD oder auch von der Europäischen Kommission, ist diese hybride Lösung, wie sie angesprochen wurde, oder auch Blended Mobility genannt, also eine Zeit, online zu lernen, Vorlesungen zu folgen und dann ergänzend Präsenz vor Ort zu zeigen. Was theoretisch in der Theorie, sage ich jetzt mal, eine gute Lösung ist, angesichts der Unsicherheiten, unter denen wir jetzt alle agieren müssen, auch wir in Freiburg haben derzeit keine Präsenzveranstaltungen, werden im kommenden Semester auch viel oder immer noch alles online anbieten. In der praktischen Umsetzung müssen wir schauen, wie das zu machen sein wird. Da ja auch die Incomings, also die Studierenden, die aus dem Ausland zu uns kommen, Wohnheimplätze brauchen, Unterkünfte brauchen. Das System ist auf diese Kurzzeitaufenthalte, sage ich jetzt mal, nicht eingerichtet. In der Regel ist es ein Semester. Da muss man sicherlich die Bedingungen vor Ort anpassen an diesen Bedarf, der jetzt entsteht, angesichts eben dessen der Unsicherheiten, unter denen wir sind, kommen wird. Das braucht sicherlich noch einiges an Umsetzung. Dann vor Ort müssen wir sehen, sind wir in den Gesprächen mit den Studierenden, Werken etc.
Lass uns ganz kurz nochmal auf die gucken, die in diesem Semester, noch läuft das Semester ja, in diesem Semester studieren. Sind die meisten Freiburger Erasmus-Studierenden zurückgekommen nach Deutschland?
Sagen wir mal so, wir haben das mal untersucht. Es gab von den Gesamt, die bei uns draußen waren, das waren um die 350, 360 zu dem Zeitpunkt noch, da sind wirklich komplette Abbrecher, sind 15%, aber es sind auch 45%, die dann zurückkamen, die in Deutschland weiter studiert haben online. Und 40% sind in der Tat im jeweiligen Gastland geblieben, haben dort Online-Vorlesungen weitergehört. Es hängt sicherlich auch davon ab, wie die Situation konkret vor Ort war. In Schweden wissen wir, da war es lockerer, sage ich jetzt mal. Dort sind mehr geblieben als jetzt in Frankreich oder in Spanien, wo die Situation vor Ort wirklich sehr hart war, wo es teilweise auch nicht möglich war, zurückzukehren, rein von der technischen Seite her, wo wir trotzdem versucht haben, immer kontinuierlich Informationen zu geben, dass man sieht, Freiburg hält den Kontakt, wo wir auch sehr gutes Feedback gekriegt haben. Aber wir haben gemerkt, es wurden da, wie es so schön heißt, informierte Entscheidungen getroffen und auch ein Großteil, was uns überrascht hat, wie gesagt, die 40% entschieden haben, ich bleibe, trotz aller Schwierigkeiten, die ich vor Ort habe.
Ja, 40% sind eine ganze Menge. Wenn ich abgebrochen habe, wenn ich zurückgekommen bin oder wenn meine Uni gar nicht so viel Online-Angebot hat, wie ich bräuchte, um meine Scheine zu machen, wie wird das gewertet? Wie flexibel sind Sie? Ist das ein verlorenes Semester?
Nein, es ist kein verlorenes Semester. Also es gab auch sehr großes Entgegenkommen von der EU-Kommission, die sogenannte höhere Gewalt, die hier zugeschlagen hat. Was ganz klar ist und ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, was ist abgebrochen? Also abgebrochen ist wirklich, wenn ich keine nicht mal Online-Veranstaltungen mehr noch absolviere an der Uni im Ausland, ja zurückgekommen ist. Also die 45%, die zurückgekommen sind und weiter Online-Kurse gehört haben, die konnten auch weiter unterstützt werden mit den Erasmus-Zuschüssen, musste nicht zurückgezahlt werden. Auch also weil Mindestdauern zum Beispiel nicht erfüllt waren. Auch wer erhöhte Kosten hatte im Ausland, wer zum Beispiel aus Frankreich überstürzt abreisen musste, nicht aus seinem Mietvertrag zunächst rauskam, da vielleicht noch 2 Monatsmieten zahlen musste. Auch da gab es Möglichkeiten, die finanziellen Implikationen aufzufangen, was wir auch immer kommuniziert haben. Es geht hauptsächlich um die Gesundheit. Finanziell sollte man sich keine Sorgen machen, dass man zurückzahlen müsste. Und von daher ist abgebrochen 15%, wo wirklich gesagt wurde, nein, ich will jetzt auch nicht von Freiburg aus Online-Kurse erhöhen, sondern letzten Endes waren dann 85% noch in der einen oder anderen Art und Weise im Erasmus-Semester, auch wenn es zu Hause vielleicht am Laptop war, wie man schon, wie Sie so schön im Eingang ja auch formuliert haben, da war nichts mit Kochen in der WG in Grenoble oder Paris.
Wenn ich tatsächlich abgebrochen habe, also weil ich das Ganze setzte oder Covid-19 trat ja auf ungefähr einen Monat, nachdem die meisten dann ihr Semester begonnen haben, dann werden viele das Gefühl haben, ich will das nachholen, ich will das zurück. Gibt's diese Möglichkeit?
Prinzipiell gibt es diese Möglichkeit, selbstverständlich. Es muss immer auch passen in den persönlichen Studienplan. Mache ich noch Scheine im Ausland? Kann ich Scheine im Ausland machen? Hatte ich mir das anders zurechtgelegt? Das ist die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist etwas technischerer Natur. Zum Hintergrund, es werden immer Austauschverträge geschlossen, nenne ich es jetzt mal, zwischen den beteiligten Universitäten oder Fakultäten. Sprich, dass, ich sage jetzt mal, dass pro Semester 2 Studierende in einem bestimmten Fach an eine ausländische Universität gehen. Das hat man so gegenseitig festgelegt. Da hängt es dann ein bisschen davon ab, wie flexibel die Gastuniversitäten sind. Ob sie sagen, dann nehmen wir halt in dem Semester, sagen wir mal 4, weil das andere Semester nicht absolviert werden konnte. Wir haben da eigentlich eine große Flexibilität erfahren von unseren Partneruniversitäten und sind selbst auch darum bemüht, solche Dinge möglich zu machen. Und gerade wenn man jetzt hauptsächlich Online-Lehre hat, sind auch Dinge wie Platzangebot in Hörsälen dann eigentlich eher sekundär. Das ist vielleicht da ein kleiner Vorteil, den man da hat in dem Bereich.
Wenn Sie Fragen an Herrn Jäger haben, können Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie können uns mailen an campus@deutschlandfunk.de. Eine Frage, die sich für mich ganz offenkundig stellt: Wer will im nächsten Semester raus, wenn er weiß, dass das Allermeiste erstmal online stattfinden wird? Also, mein großes Fragezeichen ist, sinkt denn im Moment die Bereitschaft der Studierenden, überhaupt ins Ausland zu gehen?
Es sind bei uns etwa 20-25% weniger potenzielle Erasmus-Studierende. Wir sehen aber, dass der Bedarf dennoch da ist. Es sind dann eher die Unsicherheiten, wie ist die Lage vor Ort, also dass bestimmte Länder eben nicht so nachgefragt werden. Das sieht man deutlich. Traditionell hatten wir Spanien auch sehr stark oder Italien, da ist eher zögerlich. Aber wir sind froh, dass es immer noch eine 80% der Vorjahre sind, dass wir da also nicht einen sehr, sehr großen Einbruch haben. Wir versuchen dann auch, wenn es jetzt vielleicht durch die Austausche innerhalb des Studiums nicht funktioniert, die Verträge, die ich angesprochen hatte, gibt es auch die Möglichkeit, dann nach Studienende auch ein Praktikum zum Beispiel zu absolvieren im Ausland. Also da machen wir auch darauf aufmerksam, dass man immer noch die Möglichkeit hat, in das Zielland zu gehen, selbst wenn man vielleicht schon seinen Masterabschluss hat. Durch diese vielen Möglichkeiten, denke ich mal, wird da immer noch das Interesse hochgehalten sein. Und wir hatten auch, vielleicht das noch ergänzend, im November, Dezember letzten Jahres eine große Werbeaktion in unseren Mensen gemacht. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen dem geschuldet, dass wir jetzt nicht den sehr großen Einbruch haben momentan.
Sie haben gerade beschrieben, welche Länder weniger gefragt sind als sonst. Gibt es denn auch Länder, die im Moment gar nicht aufnehmen?
Also komplette Länder derzeit nicht. Es erreichen uns in den vergangenen Wochen dann immer wieder Mails von verschiedenen Universitäten, die den Austausch aussetzen jetzt ein Jahr oder ein Semester, Entschuldigung. Hier in Freiburg machen wir das nicht, mit der Ausnahme der Zahnmedizin aus vielleicht naheliegenden Gründen. Aber wir haben in Spanien von zwei, drei Universitäten, in Italien das Gleiche. Erstaunlicherweise sind es auch skandinavische. Aus Oslo hatten wir von 4, 5 Universitäten die Nachricht, dass nicht aufgenommen wird oder ausgesetzt wird. Es sind immer noch Möglichkeiten da. Es kann natürlich sein, dass ich als Erasmus-Studierender, gerade die Universität Göteborg, da ist der Austausch sehr stark, die haben ausgesetzt, dass ich da nicht hin kann und vielleicht auch einen anderen Ort dann akzeptieren muss, in Anführungszeichen. Das kann vorkommen, aber es ist nicht so, dass jetzt bestimmte Länder komplett geschlossen wären.
Christian Neger, wir hören Sie nachher auch nochmal, Leiter des EU-Büros der Universität Freiburg. Ich würde gerne überleiten zu Herrn Mukherjee. Herr Mukherjee, Sie sind Leiter des DAAD, Sie sind auch Anglist, Sie sind Präsident der Universität Gießen. Mit der ganzen Covid-Problematik müssen Sie aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven umgehen. Der DAAD ist vorwiegend zuständig für fortgeschrittene Studierende, also Master-Level, auch schon forschende Semester. Wie ist bei Ihnen die Perspektive? Können Studierende im Wintersemester raus und unter welchen Bedingungen können die raus?
Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung in diesen Kreis. In der Tat haben wir beim DAAD mit der Austauschsituation unter widrigen Bedingungen intensiv zu tun. Der Ausblick auf das Wintersemester 2021 ist naturgemäß schwierig zu diesem Zeitpunkt. Wir stehen ja jetzt zunächst mal vor dem Datum 15. Juni, übermorgen, wenn die Reisebeschränkungen innerhalb der EU weitgehend fallen. Aber im Hinblick auf das Wintersemester ist derzeit noch nicht abzusehen, wie die Reisebeschränkungen in Europa, vor allen Dingen aber jenseits von Europa, sich gestalten werden. Wir fahren hier also auch weiter auf Sicht. Wir gehen davon aus, dass im Wintersemester sehr vieles online gestaltet werden muss, digital angeboten werden muss und dass die Reisebeschränkungen für eine Vielzahl von Ländern auch weiterhin bestehen bleiben wird. Das ist, glaube ich, ganz realistisch die Perspektive für das Wintersemester und die werden wir jetzt kontinuierlich auch weiter beobachten in den nächsten Wochen und Monaten.
Das heißt, die Studierenden oder Forscher mit DAAD-Stipendium bleiben im Zweifelsfall einfach so lange zu Hause, solange sie nicht raus dürfen, weil es diese Reisebeschränkungen gibt und dann müssen sie flexibel reagieren, sobald Reisebeschränkungen gelockert werden.
Ja, also wir haben das ja in den letzten Wochen und Monaten, mit wir meine ich der DAAD, mit wir meine ich unsere Mitgliedshochschulen, mit wir meine ich aber auch alle Geförderten, ihre Betreuerinnen und Betreuer. Wir haben das ja im Grunde gelernt, im Schnelldurchgang flexibel mit sich verändernden Situationen umzugehen. Wir haben auch in diesem Sommersemester ja viele Geförderte aus aller Welt, die zu uns gekommen sind, monatsweise verlängert mit ihren Stipendien, weil sie einfach nicht ausreisen konnten ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir gehen davon aus, dass im Wintersemester auch alle, die an einem Stipendium, an einer Förderung interessiert sind, in Europa und darüber hinaus, sich genau überlegen müssen, was geht. Wir haben ja unterschiedliche Situationen. Da sind Länder, für die es zwar keine Reisebeschränkungen gibt, aber dort sind die Hochschulen geschlossen für physischen Unterricht. Das heißt, man wird ohnehin auf Online-Lehre zurückgreifen müssen. Wir haben dann die Länder, in die man gar nicht ausreisen kann, letztendlich auch aus ganz anderen Gründen, weil es gar keinen Flugverkehr etwa gibt. Und mit all diesen individuellen Situationen werden wir umzugehen haben. Aber eines ist klar, die Online-Lehre, digitale Angebote werden eine sehr, sehr viel größere Rolle im kommenden Semester spielen.
Auch natürlich für alle Studierenden, die im Inland bleiben, das ist auch klar. Sie haben in dem Zusammenhang was vorgeschlagen, Herr Mukherjee, was ich total spannend fand, aber beim ersten Lesen auch komplett absurd, muss ich zugeben. Aber vielleicht ist es gar nicht so absurd, so wenig wie absurd ist, dass jetzt die Hälfte unserer Meetings irgendwie über Zoom ablaufen. Sie haben gesagt, vielleicht müssen wir uns so ungefähr an den Gedanken gewöhnen, ich paraphrasiere, dass virtuelle Auslandssemester auch stattfinden können. Was stellen Sie sich darunter vor? Was meinen Sie?
Also diese Überlegung, die ich in den hochschulpolitischen Diskurs eingebracht habe, diese Überlegung stammt ja aus einer ganz anderen Diskussion, nämlich aus der klimapolitischen Diskussion der letzten 2-3 Jahre, Fridays for Future etc. Wir müssen ja sehen, dass wir nicht in allen Ländern immer mehr internationale Studierende, promovierende Postdocs, Wissenschaftler in immer mehr Flugzeuge setzen können, um damit die Internationalisierung immer weiter zu intensivieren. Das ist allein aus klimapolitischen Gründen für die Zukunft so nicht denkbar. Jetzt zeigt sich unter der Corona-Pandemie, aus der Not geboren, wenn Sie so wollen, wenn die physische Mobilität so vollkommen eingeschränkt ist, dann müssen wir im Grunde genommen zu digitalen und virtuellen Elementen greifen. Es ist ja eben schon etwa vom Erasmus-Austausch gesprochen worden. Im Moment bekommt man ganz offiziell ein Erasmus-Stipendium weitergezahlt, wenn man nur an der Online-Lehre eines Gastlandes, einer Gastschule in einem anderen Land teilnimmt. Die Überlegung ist also, wird in Zukunft nicht sehr viel stärker auf digitale Formate zurückgegriffen werden? Das heißt nicht, dass digitales physische Mobilität den direkten Kontakt, die eigentliche Reise ersetzt. Aber es wird eine größere Rolle spielen, aus unterschiedlichen Gründen. Und das hat nicht nur mit Corona zu tun. Und es kann vielleicht sein, dass wir in 10, 20, 30 Jahren aufgrund der digitalen Technologien eine Situation haben, wo man das eine oder andere, was man heute ganz natürlich mit einer Reise verbindet, mit einer physischen Reise, vielleicht dann tatsächlich virtuell oder digital absolviert. Aber die klassische interkulturelle Erfahrung wird sicherlich auch in der Zukunft über eine Reise gewonnen werden, über das wirkliche Leben in einem anderen Land. Aber wir sollten nicht immer so tun, als ob es nur diese Art der Mobilität gibt und alles andere wertlos sei. Die digitalen Technologien helfen uns gerade unter der Corona-Pandemie ja, Kontakte aufrechtzuerhalten und überhaupt internationalen Austausch zu ermöglichen.
Ja, ich höre schon, es ist auch eine langfristigere Perspektive, die Sie anstoßen, so im Sinne von Augmented Reality. Vielleicht können wir in 30 Jahren tatsächlich komplett virtuell irgendwo nach Paris reisen und dann sind gar keine großen Abstriche bei der Erfahrung. Aber kurzfristig wollen Sie nicht unbedingt Studierenden die Erfahrung des gemeinsamen Kochens in der WG und der Party nehmen?
Nein, überhaupt nicht. Aber man kann ja das eine mit dem anderen kombinieren. Ich denke, wir müssen intellektuell, und das meine ich jetzt wirklich so umfassend, wie ich es sage, wir müssen intellektuell, glaube ich, zunächst mal einen Schritt weitergehen und physische Mobilität konzeptionell trennen von der interkulturellen Erfahrung. Man kann auch interkulturelle Erfahrungen, wenn man schon jemanden in einem Gastland kennt, wenn man schon sein Netzwerk in einem anderen Land hat, dann kann man dieses Netzwerk ja auch weiter pflegen über digitale Kontakte, virtuelle Kontakte. Das läuft ja auch im Alltäglichen so, im Privatleben ja ganz genauso. Und das müssen wir, glaube ich, auf die hochschulpolitische Sphäre übertragen. Es kann ja durchaus sein, dass jemand, der eine Postdoc-Zeit von einem Jahr in einem anderen Labor verbringt, schon vorher sein Netzwerk pflegt, danach sein Netzwerk weiterpflegt, über digitale, virtuelle Formate weiter an den Laborbesprechungen teilnimmt und dazwischen ist eben ganz zentral ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr Laboraufenthalt an dem Ort. Also ich meine, dass wir über digitale und virtuelle Formate sehr viel stärker ergänzend, flankierend, vorbereitend, nachbereitend nachdenken müssen. Es geht nicht um ein Entweder-Oder.
Das hört sich interessant an, Herr Mukherjee. Ich gebe es mal weiter an Luisa Walz, denn die führt gerade so ein hybrides Leben. Ich glaube, was Ihnen fehlt, Frau Walz, Sie sind Masterstudierende, Sie waren nur einen Monat in Paris, nicht in Paris, in Rom, entschuldigen Sie, bevor der Lockdown kam und Sie quasi in allerletzter Minute Rom noch verlassen konnten. Wenn Sie jetzt hören, so eine Art virtuelles Studium könnte ein ganz gutes Modell sein. Wie landet das bei Ihnen?
Ja, also ich bin nach einem Monat Studium schon direkt wieder zurückgekommen. Und ich muss sagen, dass ich erstmal super dankbar bin, dass es überhaupt online weitergeführt werden konnte. Ich war wirklich positiv überrascht. Ich hatte wirklich von heute auf morgen dann Online-Vorlesungen. Die Universität in Rom hat es wirklich ohne Verzögerung umgestellt und so haben wir nicht eine Vorlesung verpassen müssen. Aber ich muss sagen, dass der Monat in Rom natürlich jetzt von der Erfahrung her spannender war als die Zeit jetzt zu Hause, in der man nur vorm Computer sitzt und Vorlesungen hört. Natürlich ist es besser, als gar nichts zu machen, aber ich muss sagen, gerade dieses mit fremde Kulturen kennenlernen oder andere Studenten aus anderen Ländern kennenzulernen oder auch auf Partys zu gehen, fehlt schon so ein bisschen.
Sie hatten eine studentische Wohngemeinschaft, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht, um da tiefgehende Kontakte zu knüpfen, ne? Bevor Sie weg mussten.
Ja, genau. Also wir waren vier Wochen dort und wir waren 5 Studenten, 2 italienische Studenten und 3 Erasmus-Studenten. Und wir waren eigentlich gerade so dabei, uns kennenzulernen und die Zeit hat einfach nicht gereicht. Natürlich stehen wir noch im Kontakt über eine WhatsApp-Gruppe, aber ich glaube nicht, dass diese Kontakte jetzt für immer halten werden. Dafür war die Zeit einfach zu kurz.
Interessant bei Ihnen, dass Sie tatsächlich am Tag bevor, also Sie sind am letzten Tag gegangen, vor dem es überhaupt noch möglich war, das Land zu verlassen, ohne das zu wissen.
Ja, genau, das war ziemlich glücklich, ja. Das war auch eine ziemlich spontane Entscheidung. Und rückblickend war es natürlich gut. Aber es war, ja, das Zufall.
Ihre Uni hat Ihnen angeboten, es ist eine Privatuni in Rom, Ihre Uni hat Ihnen angeboten, dass Sie im nächsten Semester wiederkommen dürfen. Sie könnten das quasi nachholen. Kommt das für Sie in Frage?
Ja, genau. Die Uni war wirklich sehr gut, hat ziemlich gut mit uns internationalen Studenten kommuniziert und hat uns dann in Fragestunden auch gesagt, dass wir sehr gerne nächstes Semester wiederkommen dürfen, wenn wir wollen, weil sie selber gesagt haben, dass es wahrscheinlich nicht das Semester war, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich muss sagen, da ich jetzt selber schon Masterarbeit schreibe und jetzt dann bald fertig bin, kommt es jetzt so erstmal nicht für mich in Frage. Aber wäre ich jetzt noch nicht so weit in meinem Studium, würde ich mir es wahrscheinlich überlegen.
Ja. Sie hatten ja schon einen Erasmus-Aufenthalt im Bachelorstudium. Das wäre jetzt Erasmus im Master gewesen oder ist es noch tatsächlich, nur eben auf Distanz. Wenn Sie die beiden vergleichen, die Bedingungen sind natürlich ungewöhnlich und wir sitzen alle irgendwie im gleichen Boot. Wenn Sie die beiden vergleichen, was ist das, was für Sie jetzt defizitär ist, was Ihnen am meisten fehlt?
Ja, gerade das an der Uni sein oder auch dieses Reisen im Bachelor. Ich war in England, waren wir halt jedes Wochenende mit anderen Studenten. Irgendwie sind wir in irgendeine andere Stadt gefahren und haben uns viele Museen angeschaut und haben halt einfach versucht, die Kultur auch kennenzulernen. Und das fiel jetzt eigentlich komplett weg. Ich war zwar den ersten Monat in Rom und habe da auch schon viel gemacht, aber es hat natürlich bei weitem nicht gereicht, um jetzt alles zu sehen und kennenzulernen. Und gerade auch Sprachkurse sind halt auch komplett dann ausgefallen. Also ich habe jetzt mein Italienisch nicht weiter verbessern können, einfach weil ich auch jetzt von Deutschland aus studiert habe.
Auf Englisch, muss
genau,
man sagen.
Genau, auf Englisch, ja.
Die Management-Vorlesungen sind alle auf Englisch. Das heißt, genau, der kulturelle Horizont wurde dann nur marginal erweitert.
Ja, genau.
Danke Ihnen, Frau Walz. Bleiben Sie noch einen Moment bei uns. Hans-Christian Pape von der Alexander von Humboldt-Stiftung. Sie muss ich jetzt zu Wort kommen lassen. Wir haben die ganze Zeit über den studentischen Austausch geredet. Von Ihnen wollen wir gleich wissen, wie die Covid-19 den Wissenschaftleraustausch beeinträchtigt hat oder bereichert hat, wie Sie damit umgegangen sind. Aber erstmal, Sie sind Neurobiologe. Als Neurobiologe stelle ich mir vor, haben Sie im Labor zu tun oder hätten theoretisch im Labor zu tun. Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Wie sieht ein Forscheralltag unter Covid-19 aus?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich Teil der Runde sein darf, kurz bevor hier die Gewitter Münster erreicht haben. Wie sieht der Alltag eines experimentell tätigen Wissenschaftlers aus? Im Grunde haben wir uns zu Beginn der Covid-Pandemie ein bisschen wie Wissenschaftler auf Sparflamme gefühlt. Denn auch für uns ist Homeoffice zunächst aufgrund der Regularien praktizierte Realität gewesen. Der Zugang zu den Infrastrukturen im Labor dadurch natürlich überhaupt nicht möglich. Wir haben, wenn ich das anders formulieren darf, von der Halde gelebt, haben präexistierende Ergebnisse ausgewertet, zusammengestellt und in Publikationen gebracht. Jetzt mit den schrittweisen Rückführungen in die Normalität führen wir auch das experimentelle Leben, die wissenschaftliche Tätigkeit in den Labors zurück in die Normalität. Das heißt, wenn ich mir morgen den Beginn unserer Tätigkeit vorstelle, sehe ich nur noch sehr, sehr wenige Unterschiede im Vergleich zur Zeit vor der Covid-19-Pandemie mit zwei wichtigen Ausnahmen. Ausnahme Nummer eins, wir halten die Regeln Abstand, Hygiene ein. Und Nummer zwei, ein Teil unserer international tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist vorfristig vor Ende des eigentlichen Projektes in ihr Heimatland zurückgereist.
Okay. Das heißt, Ihnen fehlen Leute im Team.
Uns fehlen Leute im Team, das ist richtig. Und wir hoffen, wenn sich die Situation, wenn Reisebeschränkungen schrittweise, Herr Mukherjee hatte darauf hingewiesen, weiter zurückgenommen werden, dass wir die dann sozusagen in einer zeitlichen Nachholschleife wieder in die Projekte einbinden können. Was nicht ganz trivial ist, denn viele der experimentellen Projekte sind natürlich mit einer langen Planungs-, einer langen Durchführungs- und Auswertphase verbunden, sodass nicht einfach nachgeholt werden kann, was über 3 oder 4 Monate vielleicht verpasst worden ist.
Also Sie müssen extrem flexibel sein und das quasi im Einzelfall austüfteln, wie das jeweilige gemeinschaftliche Forschungsprojekt sich retten lässt. Durch
so
diese zeitliche Verschiebung, ja. Ob man den Forscher wieder zurückholen kann, ob der willens ist, ob der schon weiter verplant ist und so weiter.
So ist das. Diese Flexibilität ist das A und O, glaube ich, des aufrechterhaltenen wissenschaftlichen Erfolges. Und ich würde gerne auf die Alexander von Humboldt Stiftung zurückkommen. Wir fördern internationale Talente in der Wissenschaft. Wir fördern sie als Personen, natürlich auch mit ihren Projekten und binden sie für eine bestimmte Zeit, 2 oder 3 Jahre, in die Forschungslandschaft in Deutschland ein. Und das kreiert natürlich eine ganz besondere Herausforderung zurzeit für die Betroffenen und kreiert eine Herausforderung für unsere Stiftung. Mhm. Und wir können vielleicht 2 Zeitkonstanten unterscheiden. Eine akute Zeitkonstante, da sind wir gefragt, als Stiftung einfach zu helfen, flexibel zu reagieren, Härten abzufedern. Ich gebe Ihnen mal 3 Beispiele. Da gibt es den Stipendiaten Nguyen Tan aus Vietnam, ein Mathematiker, der mit seiner Familie vorfristig, vor Ende seiner Förderperiode in sein Heimatland nach Vietnam zurückgereist ist, mit einer Rückholaktion der vietnamesischen Regierung. Und die Alexander von Humboldt Stiftung hat recht unprätentiös und unkompliziert die Kosten für diese Rückreise übernommen. Das ist sozusagen ein Beispiel für akute Hilfestellung. Da könnte ich Ihnen viele Varianten, viele Deklinationen schildern. Zweitens, das ist bereits angesprochen, virtuelle oder digitale Lösungen. Auch da haben wir ein Beispiel, eine Soziologin und Rassismusforscherin, Cynthia Miller-Idris aus den USA. Die hat mitten in der Pandemie mit uns Kontakt aufgenommen, mit der Humboldt-Stiftung, um Fragestellungen, internationale Perspektiven von rechten Netzwerken zu eruieren. Und die haben wir per digitaler Technologien, virtuell sozusagen, in Netzwerke mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland eingebunden. Das heißt, digitale Lösungen. Dritte Beispiel, ein Theologe, Professor Hasegawa aus Japan. Der braucht Zugang zu einer ganz speziellen Infrastruktur für seine Forschung. Ein Archiv, was es weltweit einmalig nur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gibt, einschließlich der dort vorhandenen Experten. Der kann sein Projekt zurzeit aufgrund der Reisebeschränkungen überhaupt nicht durchführen und wir verschieben, wir überbrücken flexibel. Das heißt, wenn Reisebeschränkungen weiter aufgehoben werden, wenn der Zugang zu den Archiven möglich ist, wird einfach sein Projekt zum Zeitpunkt des dann Möglichen begonnen. Das sind so 3 Beispiele, wie wir akut reagieren, flexibel sind, akut Hilfestellung leisten, digitale Lösungen maßschneidern auf die Person bezogen oder ganz dynamisch reagieren und ganze Projekte verschieben.
Es hört sich wirklich wahnsinnig flexibel an. Und wenn ich Sie richtig verstehe, eines der Beispiele, das Sie genannt haben, ist ja eines, das vom digitalen Zusammenspiel lebt. Wahrscheinlich ist das, was Herr Mukherjee gesagt hat, Wasser auf Ihre Mühlen, zu sagen, wir müssen da einfach in Zukunft flexibler sein.
So ist das. Sie haben eben dieses schöne Wort hybrides Leben kreiert. Das heißt, wir wandern als Menschen, als Individuen zwischen digitalen und den physischen Welten. Das ist im Grunde gelebte Praxis in der Wissenschaft. Ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin tauscht Informationen über digitale Netzwerke aus, quasi täglich. Das ist Teil der wissenschaftlichen Routine. Trotzdem braucht es internationale Kooperationen für die Expertisemehrung, der Zugang zu komplizierten Infrastrukturen, die ortsgebunden sind, irgendwelche Teilchenbeschleuniger oder Patientenkohorten in der Medizin oder bestimmten biologischen Biotopen, einfach um wissenschaftlichen Fortschritt zu praktizieren und die eigene Expertise zu mehren. Es braucht natürlich auch persönliche Begegnungen, den interkulturellen Austausch, die Erfahrung, um die Persönlichkeit des Wissenschaftlers als solches zu schärfen. Wissenschaftler sind ja immer auch Botschafter von Nationen, von Kulturen und von, ich hätte fast gesagt, Lebensweisheiten. Und da braucht es diesen Mix. Und in Zukunft, wenn wir jetzt auf der längeren Zeitskala diskutieren, müssen wir einfach lernen, dieses hybride Leben zu erkennen, zu systematisieren und bestimmte Schnittmengen zu identifizieren, die eine gezielte Förderung dieses Hybridzustandes ermöglichen. Denn das wird mehr und mehr das wissenschaftliche Leben durchsetzen, dieses hybride Dasein, das Wandeln zwischen physischer Mobilität und virtueller Mobilität, so der Austausch von Informationen und Erfahrungen.
Herr Poppe, das ist ein starkes Statement von Ihnen und Herr Mukherjee würde Ihnen bestimmt zustimmen. Wir machen an der Stelle mal eine kurze Pause, eine Musikpause und sprechen gleich weiter. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir reden heute darüber, wie Auslandsaufenthalte in Zeiten von Corona und vielleicht auch darüber hinaus sich verändern können. Bis gleich. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk heute mit der Frage, wie eigentlich der Studierenden- und Wissenschaftleraustausch in Zeiten von Corona aussieht. Angerufen hat uns Niklas Jura. Herr Jura, guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Sie können mich hören. Sie wissen nicht, dass ich aus Großbritannien heraus moderiere im sogenannten Homeoffice. Ich sitze in London und wenn ich es richtig verstehe, würden Sie in Zukunft auch ganz gerne in London sitzen. So war der geplante Auslandsaufenthalt, richtig?
Ja, genau. Nicht ganz in London, in Cambridge ab Oktober jetzt 2020. Aber das steht jetzt so ein bisschen in den Sternen. Weil das erste Problem war natürlich mal der Brexit, was die Lage ziemlich unsicher gemacht hat. Und das zweite Unsichere ist jetzt natürlich die Corona-Krise.
Wir lassen den Brexit an der Stelle außen vor, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ihre Unsicherheit verstärkt. Sind Sie finanziell betroffen, weil irgendein Stipendium wegfällt oder ist die Finanzierung für Sie geklärt?
Naja, das wird auch über das Erasmus-Programm finanziert und auch eben im Zusammenhang mit dem Brexit ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar, ob das über das Jahr 2020 verlängert wird. Und jetzt für mich persönlich aus meiner Sicht, da ich in Berlin noch einen Job habe, würde das diese finanzielle Unsicherheiten dieses Auslandsaufenthalts auch im Hinblick darauf, dass natürlich die Lebenserhaltungskosten in Großbritannien viel höher sind als in Berlin, würde das etwas abfedern.
Im Moment können Sie physisch überhaupt gar nicht in Cambridge studieren. Also Sie könnten, vielleicht ist das bis zum September wieder möglich, wenn hier das Studienjahr beginnt. Wie werden Sie das handhaben? Werden Sie nach Großbritannien ziehen oder nach Cambridge ziehen, um dann hier die Vorlesungen online zu hören oder werden Sie in Deutschland bleiben?
Na, das ist noch die große Frage. Bei mir ist die Lage auch so, ich war in meinem Bachelorstudium bereits 1,5 Jahre DRD-Stipendiat in der Ukraine. Das heißt, ich habe schon einige Auslandssemester sozusagen hinter mir. Da ist natürlich die Frage, ob man wieder so einen einjährigen Umzug in Kauf nehmen möchte. Ja, da werde ich mal schauen, was dann auch die Heimathochschule, die Humboldt-Universität und eben meine Gasthochschule in Großbritannien dann noch weiter sagen wird.
Was haben Sie denn für Signale gekriegt? Was sagt zum Beispiel Cambridge?
Naja, aus Cambridge kam bisher noch nichts. Ich habe das so ein bisschen aus der Presse erfahren. Und ich glaube, die Universität Cambridge war die erste Universität in Großbritannien, die das publik gemacht hat, dass alle ihre Kurse auch im kommenden akademischen Jahr 2020, 2021 online stattfinden werden. Mhm. Aber jetzt konkret vom internationalen Office der Gasthochschule habe ich noch nichts erfahren.
Was halten, es läuft ja jetzt für Sie darauf hinaus, dass Sie dann in jedem Fall von Cambridge aus ein virtuelles Semester geliefert kriegen, vielleicht von deutschem Boden aus. Nehmen Sie das dann an? Sie haben vorhin Herrn Mukherjee gehört und auch Herrn Pape hat ja auch gesagt, er kann sich vorstellen, diese hybriden Lösungen werden viel stärker an Gewicht gewinnen und wir sollten sie auch als etwas akzeptieren, was eine Chance ist und nicht nur eine Notlösung. Wie sehen Sie das?
Mein Fach, das ich studiere, die Ukrainistik, ist ein sogenanntes kleines Fach. Und für eben so ein kleines Fach bietet, glaube ich, das Online-Semester sehr große Vorteile auch, weil man natürlich den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern auch trotz dieser geografischen Distanzen initiieren kann im virtuellen Raum. Ob ich jetzt in Deutschland sitze oder in Großbritannien, ich meine, es ist natürlich nicht dasselbe, aber ich glaube, dass ich trotzdem gewisse positive Erfahrungen und auch, wissenschaftliche Erkenntnis aus diesem Aufenthalt, ob das jetzt, der jetzt physisch in Großbritannien oder physisch in Berlin stattfinden wird, ziehen kann.
Herr Jura, ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Mukherjee, möchten Sie vielleicht noch was ergänzen?
Ja, ich bin begeistert von dieser sehr differenzierten und nach vorne blickenden Einordnung aus des Kommilitonen, muss ich sagen. Denn genau so können wir das Beste aus der jetzigen Situation, den digitalen Technologien, die wir heute Gott sei Dank haben, ziehen. In der Tat, bei Cambridge, das hat der Kommilitone ja aufgezeigt, ist es so, dass im nächsten Jahr ohnehin physische Mobilität wenig Sinn machen wird, weil das Programm insgesamt online dargestellt werden wird. Und es war jetzt, glaube ich, ein schöner Zufall zu sehen, dass gerade für die sogenannten kleinen Fächer in den digitalen Formaten, in den virtuellen Formaten auch sehr viele Chancen stecken. Also ich denke, dieser offene Umgang mit dem, was digitale Möglichkeiten eben in der Zukunft sein werden, dieser offene Umgang, der bringt uns auch in eine deutlich bessere Lage, als immer nur zu betrachten, was gerade angesichts der Corona-Pandemie vielleicht nicht so geht, wie wir es aus den letzten Jahren und Jahrzehnten gewohnt waren.
Danke Ihnen, Herr Mukherjee, und danke Ihnen, Herr Jura, für Ihre Offenheit, darüber zu reden, wie Ihre Planung jetzt für das nächste Semester aussieht. Ich würde dann auch gerne noch einen Korrektor der Hochschule für Medien in Stuttgart zu Wort kommen lassen. Erinnern Sie an Nils Höckstein. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen?
Ja, wunderbar, vielen Dank. Hallo.
Okay, das ist die kleinste Hürde. Herr Höckstein, Sie haben eine andere Erfahrung gemacht als Herr Jäger, den wir eingangs gehört haben aus Freiburg, der gesagt hat, die meisten Hochschulen, mit denen Freiburg in Kontakt steht, halten daran fest, dass die Studierenden weiterhin ins Ausland gehen können. Das ist bei Ihnen anders, richtig?
Ja, also vor 2 Wochen hätte ich es auch noch unterschrieben und uns sind in den letzten 14 Tagen wirklich täglich Absagen gekommen. Das heißt, wir haben jetzt noch für ungefähr 20% der potenziellen Outgoer Plätze im Ausland. Und Norwegen, Holland, also wirklich Länder, bei denen wir dachten, das ist eine sichere Bank, sind uns in den letzten 14 Tagen weggebrochen.
Oh, das ist erstaunlich. Es hört sich so an, als hätten Sie damit auch nicht gerechnet.
Nein, wirklich nicht, weil wir haben zum Beispiel noch vor 2 Wochen auch gemeinsame Kurzzeitprogramme geplant, also Aufenthalt in Holland, Belgien im Oktober. Alle waren zuversichtlich, das wird funktionieren. Und da haben wir jetzt Mittwoch praktisch offiziell die Absage gemacht. Das wird jetzt auch digital durchgeführt werden, virtuell. Was einerseits eine Chance ist, aber natürlich auch zu großer Enttäuschung bei den Studierenden führt.
Es bedeutet auch nicht, dass sie später im Semester noch rübergehen können. Denn das ist ja das, was viele Hochschulen anbieten, die sagen, wir lassen es jetzt die ersten 3 Monate laufen und irgendwann ab Januar dürft ihr vielleicht nochmal.
Ja, wir rutschen dann natürlich schon wieder relativ schnell ins kommende Sommersemester oder in den Springterm, wenn wir zum Beispiel Richtung USA denken. Da geht es ja teilweise im Februar schon los. Das heißt also im Prinzip für das kommende Wintersemester, vielleicht ergibt sich noch etwas, aber da wir ja bereits am 12. Oktober starten werden und eben nicht am 2. November, ist natürlich die Frist für uns auch kürzer.
Nehmen Sie umgekehrt Studierende aus diesen Ländern auf?
Wir nehmen auf, das ist eine ganz klare Ansage, wir haben eine spezielle Struktur, wir haben rein englischsprachige Minor-Programme, das heißt, da können dann Studierende 30 Credits, sogenannte ECTS, komplett auf Englisch studieren. Da haben wir 15 Programme im Angebot und so wie es aussieht, können wir alle diese Programme anbieten. Natürlich mit reduzierten Teilnehmerzahlen, aber wir haben wirklich die Entscheidung getroffen, wir sind offen, wir nehmen auf und hoffen, dass wir dann im Gegenzug auch eines Tages in Zukunft mal wieder ein paar mehr rausschicken dürfen.
Entsprechend groß ist Ihre Enttäuschung wahrscheinlich, dass Sie das einseitig aufrechterhalten.
Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das hat uns immer gut getan, dass wir nicht, also amerikanische Partner, die müssen ja wirklich teilweise echt nachzählen und sogenannte Umbalancen ausgleichen. Den Luxus haben wir, dass wir in Vorleistung gehen können, dass wir Leute aufnehmen können. Und das hat uns in den letzten 10, 15 Jahren enorm geholfen. Und das ist auch irgendwie für unsere Studierenden daheim Bonus, wenn Studierende aus dem Ausland in ihren Kursen sitzen.
Wenn Sie auf die etwas größere Vision dieser Sendung gucken, könnten wir in Zukunft hybrid im Ausland studieren, indem wir uns online aufschalten oder in eine virtuelle Realität eintreten. Wie klingt das für Sie?
Also es klingt hervorragend und ich sage mal ganz klar, wir machen alles, was wir machen können für Mobilitäten. Gut 30% der Studierenden gehen über unsere Hochschule ins Ausland, weitere sagen wir 10% über ein Praktikum. Irgendwo bei 50% Mobilität ist einfach das Maximum erreicht, was wir hinbekommen wegen familiären Gründen, finanziellen Gründen. Und gerade für die anderen Studierenden ist es eine große Chance, zum Beispiel bei unserem Partner Ryerson mal ein Modul belegen zu können. Und das nutzen wir jetzt bereits im laufenden Sommersemester. Das werden wir im Wintersemester auch noch stärker ausnutzen. Und gerade dieses Thema Study Abroad at Home, das ist natürlich jetzt eine große Chance mit den digitalen Formaten. Und das ist mit Sicherheit ein Riesengewinn durch die aktuelle Krise.
Also Sie sehen das positiv, ja. Ich höre es Ihnen an.
Also wir machen das Beste daraus und wie soll ich sagen, also wär zu schade, nicht auch die Chance einer Krise nicht zu nutzen. Und was wir auch zum Beispiel feststellen, unsere Informationsveranstaltungen fürs Auslandsstudium haben jetzt schon eine ganz andere Qualität, weil wir jetzt diese per Zoom durchführen. Wir holen Professoren von Partnerhochschulen mit rein. Das macht richtig Spaß. Die stellen ihre Partnerhochschulen vor. Also von daher, es wird an vielen Stellen kein Zurück mehr geben. Und trotz allem, also dieses Gefühl, in der WG-Küche zu sein, das wollen wir halt in Zukunft auch wieder unseren Studierenden bieten können als interkulturelle Kompetenz und andersrum natürlich auch Leuten, die zu uns kommen.
Vielleicht können Sie uns noch kurz was erzählen darüber, wie das bei Ihren Studenten an und Studentinnen angekommen ist, dass so viele Partnerhochschulen jetzt ihre Angebote zurückziehen. Wollen die das später nachholen? Wie enttäuscht sind die oder sagen die, na, ist halt jetzt so?
Also die Mehrheit der Studierenden ist immer noch wild entschlossen, ins Ausland zu gehen. Und im Moment versuchen wir natürlich noch hin und her zu schieben, in der Hoffnung, dass wir vielleicht bei den Partnern, ich nenne jetzt beispielsweise Belgien, bei denen der Austausch noch läuft, dass wir vielleicht in beide Richtungen mehr Studierende hin und her austauschen können. Aber ganz klar, es gibt Studierende, die planen jetzt schon um, die ziehen vielleicht ein Praxissemester jetzt vor, was natürlich auch nicht ganz einfach ist. Aber die Mehrheit ist entschlossen, ins Ausland zu gehen. Und da müssen wir die Möglichkeiten bieten, das dann hoffentlich im Sommersemester nachzuholen, mit entsprechend höheren Kapazitäten.
Herr Höxtal, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag. Das war nochmal eine neue Facette in diesem Bild, das nochmal zu hören, wie das bei Ihnen stattfindet. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in die Runde, denn wir haben sehr viel über Erasmus und den europäischen Austausch gesprochen. Mit Ihnen, Herr Mukherjee, auch ein bisschen auf das außereuropäische Ausland geguckt. Herr Jäger, lassen Sie mich nochmal kurz mit Ihnen ansprechen. Sie sind nicht zuständig für das europäische Ausland, das ist ganz klar. Wissen Sie von Ihren Kollegen, die den Austausch mit USA, mit Kanada, mit außereuropäischen Ländern organisieren, wo es ja immer noch Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gibt? Was ist da möglich? Was steht da überhaupt im Raum?
Ja, also ich bin für den europäischen Austausch zuständig, das ist insofern richtig, aber es ist genau genommen, ist es für den Erasmus-Austausch, sodass wir auch im Bereich Erasmus-Programme mit Ghana, mit Russland, Ägypten haben. Und das ist ähnlich wie bei den Kollegen, Kolleginnen, die jetzt mit USA oder mit China, Shanghai Austauschprogramme haben. Dort ist derzeit auch aus rein technischen Gründen eine physische Mobilität bis auf Weiteres nicht möglich, sodass da Programme auch eben auch ausgesetzt wurden, weil es wenig Sinn macht, Studierenden auch Hoffnung zu machen, dass etwas passieren könnte. Wir haben natürlich das Online-Angebot, aber dort ist eigentlich, wird auch gemerkt, es wird auch Wert darauf gelegt, im Sinne der interkulturellen Erfahrung, wie ja auch schon anklang, wirklich vor Ort zu sein. Aber in den Bereichen außereuropäisches Ausland, was die Kolleginnen und Kollegen haben bei uns, was wir haben, ist es wesentlich schwieriger, Reisewarnungen, die technische Möglichkeit überhaupt anzureisen. Da wird es sehr wahrscheinlich, also da werden wir kommendes Semester wenig haben. Wir haben den Standpunkt, wenn es technisch geht, wird es möglich gemacht. Aber es sind halt auch sehr, sehr, sehr lange Vorlaufzeiten mit Visa, Annahmefristen etc. dort zu beachten. Vielleicht kann ich noch einen Satz noch zum virtuellen Auslandssemester sagen. Das sind durchaus auch Gedanken, die ja schon länger, sagen wir mal, in der Diskussion immer wieder auftauchen, jetzt verstärkt an die Oberfläche kommen. Ich hatte ja schon gesagt, die Blended Mobility, also ein Teil eben online, ein Teil dann eben vor Ort. Sicherlich alles Möglichkeiten. Die Erfahrung ist, und es mag in verschiedenen Fachbereichen unterschiedlich sein, der Nützlichkeit einer solchen Mobilität. Wenn ich jedoch ein Sprachstudentin bin, ist es sicherlich sinnvoll, dann wirklich auch mal vor Ort gewesen zu sein. Das muss man immer individuell betrachten. Und für den Erasmus-Sinn des Erasmus-Programms, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, egal ob das weltweit oder jetzt in Europa ist, ist es sicherlich auch ein Gedanke, das nicht, ich sage jetzt mal provokativ, für den Studierenden als Fernstudium an einer anderen. Das braucht dann auch wirklich gut ausgearbeitete Formate, um da eine Ergänzung der beiden, der physischen und der virtuellen Mobilität zu schaffen.
Herr Jäger, danke Ihnen. Herr Poppe, höre ich Sie im Hintergrund? Würden Sie gerne noch was ergänzen?
Das würde ich gerne. Wenn ich darf, drei kurze Punkte. Ich würde das Stichwort Ghana gerne aufnehmen wollen. Und das ergänzen durch einen Aspekt der Partizipation. Wir müssen sehen, dass solche hybriden Lösungen auch die Partizipation von Ländern wie Ghana oder andere Länder, die noch nicht in diesem wissenschaftlichen Entwicklungsstadium sind, in dem wir uns vielleicht befinden, gewährleisten. Zweiter Teil, in allen Lösungsmodellen, ob sie hybrid sind, ob sie virtuell sind oder physische Präsenzmodelle, müssen wir die Qualität sicherstellen, die Qualität der Förderung und der Programme. Das sollte systemisch betrachtet werden. Es klingt so schön, hybrides Leben, aber die Qualität der Lösungsansätze sollte systemisch betrachtet und gesichert werden. Ich höre Musik im Hintergrund und weiß nicht, ob ich noch meinen dritten Punkt kurz machen darf in 20 Sekunden.
20 Sekunden haben Sie.
Sensibilität.
Auf Kosten von der Mukherjee.
Das verträgt er. Die Sensibilität der Karrierewege. Nachwuchswissenschaftler sind eine vulnerable Spezies, die sich in komplizierten Karrierewegen befinden, und die rauszunehmen für eine bestimmte Zeit wie jetzt, gefährdet möglicherweise dies Erreichen, das erfolgreiche Erreichen des nächsten Schritts in ihrer Karriere. Da sind wir unter besonderer Verantwortung und das sollten wir beachten. Entschuldigung für den langen Beitrag.
Hans-Christian Pape war das, der Leiter der Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung. Um das Schlusswort gebracht haben wir Joybrato Mukherjee, der Präsident der Universität Gießen und Leiter des DAAD. Luisa Walz war im Programm, sie studiert Management in Mannheim, und Christian Näger, Leiter des EU-Büros der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ich bin Sandra Pfister, gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.